Einen schönen guten Tag. Willkommen beim Podcast Transform EMN, immer mit uns. Wir sind heute bei dem 12. Web-Talk zur Frage Transformation und was betrifft davon die Beschäftigten, wie ist die Beschäftigtenperspektive. Heute habe ich als Gesprächspartnerin zwei IMU-Kolleginnen, einmal die Bettina Seibold und die Laura Bremert, die sich gleich auch nochmal selber vorstellen. Beide untersuchen im Projekt Resilienz das Thema Wandlungsfähigkeit und welche Bedeutung Beschäftigte bei dem Thema haben. Das ist ja sehr spannend, weil das auch für die Automobilzulieferer in der Transformation die große Fragestellung ist. Wie kriegen wir mit unseren Beschäftigten den Wandel hin? Und da freue ich mich drauf und fange gleich mal an mit der Frage an Bettina Seibold. Was denn das Projekt Resilienz, was ihr da eigentlich macht?
Vielen Dank für die Begrüßung. Ich bin Bettina Seibold und forsche seit über 20 Jahren mittlerweile im IMU-Institut zum Thema Arbeitsorganisation und wie verändert sich Arbeit in den Produktions- und Fertigungsbereichen, verstärkt in den letzten 10 Jahren auch in den Unternehmen, in den Bürobereichen der Unternehmen. Und in diesem Umfeld Veränderung der Arbeitsorganisation ist auch unser Forschungsprojekt Resilienz angesiedelt. Resilienz steht für Resilienz durch agile Wertschöpfungsnetzwerke und KI-basierte Optimierung. Wir sind Teil eines Verbundprojektes, das mit Mitteln des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt im Forschungsprogramm Zukunft der Wertschöpfung gefördert wird. Und Ziel dieses Projektes ist es, ein KI-assistiertes Methodenset für Unternehmen anzubieten, zu entwickeln, das den beteiligten Unternehmen und später natürlich auch anderen dabei hilft, ihre Wertschöpfungsnetzwerke resilient, das heißt eigentlich wandlungsfähig zu gestalten. Und es geht darin um Lieferketten, um Fragen wie, habe ich einen Zulieferer oder habe ich zwei Lieferanten? Welche Rolle spielen denn die einzelnen Standorte in so globalen Netzwerken? Oder auch um Fragen von Make or Buy, mache ich die Teile selber oder kaufe ich sie? Das hört sich erstmal alles sehr technisch und betriebswirtschaftlich an. Und die Menschen, ich habe ja gesagt, ich forsche zur Veränderung der Arbeitsorganisation und die Menschen scheinen da erstmal keine Rolle zu spielen. Aber genau das ist nicht der Fall. Das ist nämlich unser Teilprojekt darin, das sich genau mit der Rolle der Menschen dabei beschäftigt. Also wir fragen danach, wie sich diese Änderungen in der Wertschöpfungsstruktur auf die Organisation im Unternehmen und auf die Menschen auswirkt und umgekehrt, also welche Beiträge denn die Menschen und Betriebsräte dabei leisten können. Unser Teilprojekt hat daher auch den Titel Wandlungsfähigkeit durch Beteiligung passgenau gestalten. Und wir versuchen dabei, das Wissen der Beschäftigten als Experten und Expertinnen ihres Arbeitsalltags und den Betriebsrat als in seiner speziellen Rolle einzubeziehen in die zum einen Konzeption und Entwicklung der IT-Tools oder KI-Tools und zum anderen eben auch zu sagen, welche Rolle spielen die bei Veränderungsprozessen, wie können sie für Veränderungsanforderungen sensibilisieren oder auch mehr Akzeptanz dafür schaffen.
Soweit in groben Zügen zum Projekt. Ah ja, okay. Das so die letzten Ausführungen zur Bedeutung der Beschäftigten oder zu ihrer Beteiligung klingt schon mehr nach IMU, als ich am Anfang vermutet habe. Was ist denn das Spezielle, was das IMU in dieses Projekt mit reinbringt? Das klingt ja tatsächlich anfangs sehr technisch. Deshalb, Laura, würdest du das übernehmen?
Ja, sehr gerne auch. Hallo erstmal von mir. Ich bin Laura Bremert und ich arbeite auch am IMU-Institut als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Arbeitsgestalterin. Ich bin vom Haus aus Arbeitssoziologin und arbeite am IMU, aber auch zum Thema Transformation der Arbeitswelt, Arbeitsgestaltung, Themen wie New Work, aber auch wie sich Arbeitsbedingungen durch beispielsweise digitale Transformation verändern. Und ja, genau, was war eigentlich unser IMU-Ansatz? Also Ich glaube, ich würde vorweg einfach auch nochmal diesen Punkt stark machen, den Bettina ja auch schon angerissen hat. Also, dass viele Unternehmen Resilienz weiterhin als einen sehr technischen, prozessualen, ja, einen Prozess denken. Also, robuste Lieferketten stehen im Vordergrund, effiziente Tools, neue digitale Systeme. Und wir wollten halt diesen Blick bewusst erweitern und auch in einer gewissen Form selber im Projekt intern für so eine Art Perspektivwechsel plädieren und den anregen. Also, uns ging es darum, wegzukommen vom reinen Fokus auf, sage ich jetzt mal, externe Risiken, die ja auch einen großen Anteil in dem Projekt haben oder da auch die Bewertung dieser externen Risiken und stattdessen aber mehr auf die Folgen für das Innere der Organisation sichtbar machen und diese auch in den Vordergrund rücken. Denn wir sind der Meinung, das ist ja auch ein Verständnis, das wir im IMO teilen, dass technische Veränderungen ziehen immer soziale Prozesse nach sich. Also sie greifen ganz klar in Rollen, in Routinen und auch in Qualifikationsanforderungen ein. Also wenn zum Beispiel jetzt ein Unternehmen neue IT- oder KI-Systeme einführen, gestalten sie auch immer Arbeit um und mit. Also Aufgaben wandern beispielsweise, Verantwortlichkeiten können sich verschieben. Aber auch Qualifikationsanforderungen steigen, ne? Dadurch können neue Abhängigkeiten entstehen. Und auch Belastung, was ja auch einfach ein großes Thema dabei ist, verlagern sich. Also, und da ist natürlich auch ein Punkt, dass technische Innovationen häufig halt auch als eine Art eher Top-Down-Prozess gedacht werden. Also Fragen der Investition oder der Effizienzsteigerung stehen im Vordergrund. Aber wir sind schon der Meinung, dass organisational resilienten Unternehmen nur dann sein können, wenn wirklich auch diese sozialen Folgen dieser Technik mitgedacht und auch aktiv gestaltet werden. Und darum war einfach wirklich unser Punkt zu sagen, Technik und Arbeitsorganisation im Projekt müssen als Einheit behandelt werden. Und in der Praxis würde ich schon sagen, da begegnen uns natürlich auch die Grenzen von so einem eher technischen Verständnis in Form von unterschiedlichen, sage ich jetzt mal, organisationalen Hürden auch von diesen Wandlungsprozessen. Also beispielsweise, dass Beschäftigte ja eigentlich ständig in Dauerkrisenmodi arbeiten, Überlastung und Zeitdruck nehmen zu und wirklich bei so Einführungsprozessen Reflexion oder auch Lernschleifen haben eigentlich kaum Raum. Dann ist vielleicht auch ein weiterer Punkt, der uns auch begegnet ist, dass eigentlich so Art nicht beachtete Wechselwirkungen auch eine Rolle spielen. Also Entscheidungen in Entwicklung oder in IT entfalten Nebenwirkungen. Also auch die manchmal gar nicht intendiert sind in anderen Bereichen, wie beispielsweise Produktion, Logistik, Administration. Und dann ist auch ein anderer Punkt gewesen, der auch so eine Hürde darstellt, dass häufig natürlich auch unterschiedliche Fachsprachen und Logiken vorzufinden sind, ne? Also was beispielsweise für eine IT Effizienz bedeutet, ist vielleicht für Beschäftigte eher Mehrbelastung oder was in der Produktion unter Machbarkeit gilt, erscheint vielleicht im Controlling eher als ineffizient. Und das alles natürlich auch die Hürden, auf die wir stoßen, da das produziert natürlich auch eine Skepsis gegenüber Veränderungen. Und das ist gar nicht irrational von den KollegInnen und Beschäftigten gemeint, sondern es ist resultiert ganz stark auch auf was häufig real negativen Erfahrungen. Und genau, für uns sind das halt keine Einzelfälle, sondern diese Hürden sind systematisch und auch strukturell zu sehen. Und umso mehr braucht es eigentlich dann Ansätze, die genau auch diese sozialen Nebenfolgen auch mehr in den Fokus stellen. Und für uns war das dann, also das ist jetzt quasi so das, sag ich mal, das Terrain, ne, auf dem wir uns dann bewegt haben oder uns bewegen in diesen Themenfeldern. Und was heißt das jetzt für uns konkret? Also für uns hat das bedeutet, dass wir eigentlich, und das ist ja das, was wir auch in anderen Projekten versuchen, einfach in den Vordergrund zu stellen, nämlich die Beteiligung von Beschäftigten und auch, wie Bettina schon meinte, die betriebliche Mitbestimmung ins Zentrum zu stellen. Also für uns war daher denn von Anfang an klar, Wandlungsfähigkeit auch in dem Projekt kann nur entstehen und auch nachhaltig organisiert werden, wenn Beschäftigte und Mitbestimmung aktiv einbezogen werden. Also dass Arbeit sich halt wirklich auch nur dann sinnvoll gestalten lässt, wenn wirklich auch die Personen in den Vordergrund gestellt werden mit ihrem Expertinnenwissen, die auch täglich damit arbeiten. Und genau, also bezogen auf die Gruppe der Beschäftigten hat sich auch super schnell rausgestellt, auch in unseren Fallbetrieben, dass sie genau wissen, ne, wo letztlich Belastungen stehen, wo aber auch vielleicht Schnittstellen aus ihrer Perspektive teilweise kollabieren, wo Routinen vielleicht auch, die neu entstehen durch Einführungsprozesse, auch in einer gewissen Form ja realitätsfern vielleicht auch geplant sind, ne, wo man nochmal nachjustieren muss. Genau. Und insofern war das auf jeden Fall ein Schwerpunkt für uns, ganz klar die Gruppe der Beschäftigten mit ihrer Fachexpertise auch ins Zentrum zu stellen, aber natürlich auch die zentrale Rolle der betrieblichen Mitbestimmung. Also gerade bei IT- und KI-Systemen ist natürlich der BR, also der Betriebsrat, ein unverzichtbarer Akteur. Also nicht nur im Sinne von, dass ihn ja wirklich mit dem Betriebsverfassungsgesetz, also sei es jetzt der 87er Paragraph Abschnitt 1 Nummer 6, aber auch der 80er uns ja, sag ich mal, starke Werkzeuge in die Hand geben, sondern auch, und das ist vielleicht auch nochmal auch ein genauso wichtiger Punkt, nämlich weil er einfach auch im besten Fall einen sehr direkten Zugang zu den Beschäftigten und ihren Alltagserfahrungen hat. Also das heißt konkret mögliche Ängste, Belastungen, aber auch Wissensbedarfe, früh wirklich wir da das Potenzial sehen, auch in Entwicklungsprozesse einzupflegen und zurückzuspielen. Ja, das vielleicht erstmal dazu, was genau da unser Vorgehen war. Also ganz klar Beteiligungsorientierung.
Ja, also das finde ich jetzt ganz schlüssig zu sagen, dass dieses technische oder betriebswirtschaftliche nur vordergründig oder immer im Vordergrund steht, aber letztlich nicht alleine reicht, um die Wandlungsfähigkeit in einem Unternehmen zu machen. Ich habe jetzt gerade mir so gedacht, bei unerwünschten Nebenwirkungen fragen Sie Ihren ITler, aber das funktioniert ja nicht immer nur so. Sondern letztlich die Beschäftigten müssen diesen Wandel durchführen und diese Tools, ob sie jetzt eher technisch KI gestützt sind oder eher betriebswirtschaftlicher ausführen und bilden den Schwerpunkt. Aber habt ihr da denn tatsächlich Ansätze, die die Unternehmen aufgreifen können?
Die Laura hat ja schon gesagt, es geht ja irgendwie um Dauerstress oder Krisenmodus. Und in der Antragstellung zum Projekt und auch in der Anfangsphase des Projektes war die Corona-Pandemie ja stark präsent noch und die Zeiten von Lieferengpässen, also der blockierte Suezkanal, fehlende Europaletten, fehlende Container, die abgebrannte Chipfabrik in Asien, dann kam der Angriff Russlands auf die Ukraine und die Beschäftigten waren ja schon durch diese äußeren Bedingungen stark belastet und wir haben jetzt im Projekt besonders mit den Einkaufsbereichen uns beschäftigt, also den Menschen, die irgendwie in diesem Supply Chain Management Bereich tätig sind und die waren halt extrem unter Druck. Also zum einen diese globalen Rahmenbedingungen, aber es haben Teile gefehlt. Sie mussten irgendwie gucken, wie bringen sie die Teile. Die Montagen haben Druck gemacht, weil die Aufträge, die es gab, konnten nicht abgearbeitet werden. Und es gab also so eine spezielle Drucksituation. Und dann ist nicht in den Unternehmen, aber anderswo häufig aufgetreten, dass das Management in genau solchen Situationen danach gefragt hat, wie finde ich denn die belastbarsten Mitarbeitenden für meinen Bereich und vielleicht auch noch, welche Kurse kann ich denn anbieten, Yoga oder der grüne Apfel für die Pause, damit mir die Leute nicht reihenhaft irgendwie mit Burnout oder sonst wie rauskippen. Ja, und in unserem Projekt und auch in den Unternehmen haben wir eben nicht danach geguckt, wie kann ich die Menschen optimieren, ja, oder welche Instrumente kann ich dem Management an die Hand geben, um genau die belastbarsten Menschen zu finden für den Bereich, sondern zu sagen, wie kann ich denn die Arbeit gestalten, welche organisationalen Faktoren gibt es denn, damit die belasteten Kollegen und Kolleginnen in den Bereichen ihre Arbeit gut machen können und damit ich auch Belastungen abbaue oder zumindest reduziere, wo ich es nicht abbauen kann. Laura hat ja auch von Schnittstellenproblemen zum Beispiel gesprochen. Das sind klare organisationale Themen. Und unser Fokus liegt also nicht auf der individuellen Gesundheit, auf dem Yoga-Kurs. Ja, das ist jetzt vielleicht immer ein blödes Beispiel. Da wird ja noch viel mehr angeboten als irgendwie Yoga. Und Resilienz hat ja auch so ein, in der Öffentlichkeit so eine andere, ja, auch eine Bedeutung gewonnen. Das ist für uns der letzte Punkt. Der erste Punkt war für uns zu sagen, okay, was kann ich technisch machen? So, das ist in dem Fall die Aufgabe von unseren Partnern im Projekt, die dieses KI-Tool entwickeln. Die zweite Frage ist dann aber, was muss ich organisatorisch machen? Was kann ich organisatorisch machen? Und erst ganz am Ende die dritte Frage wäre dann sozusagen, was kann man vielleicht auch nur individuell unterstützen? Und da geht's um ganz wichtige Faktoren. Also diese organisationalen Resilienzfaktoren, die sind aus unserer Meinung ja zentral und wichtig und werden aber häufig übersehen. Und es geht um so Fragen wie ist denn das Arbeitsumfeld? Also Dauerstress, Drucksituation, wie funktioniert es denn im Team? Ja, welche Rolle spielt die Führungskraft? Unterstützt die Führungskraft die Beschäftigten dabei? Kümmern die sich zum Beispiel um Schnittstellenprobleme? Werden auch Themen mal nach oben eskaliert, die man auf einer anderen Ebene angehen muss? Wie funktioniert denn zum Beispiel auch Einarbeitung? Ja, es wurde erkannt zum Beispiel, dass zu wenig Personal da ist. Eine neue Person hat das Team unterstützt, aber wie kann denn zum Beispiel auch in Zeiten von Homeoffice dann diese Einarbeitung funktionieren? Ah, dass es nicht zu Konflikten kommt. Oder die Menschen dann im Homeoffice halt mehr oder weniger isoliert sind. Da haben wir ja viele Erfahrungen mittlerweile aus der Corona-Pandemie gesammelt. Es geht aber auch darum zu sagen, also wie sind denn die Arbeitsplätze gestaltet mit Blick auf Beteiligung? Ja, also Laura hatte gesagt, die Leute wissen sehr gut, wo die Probleme liegen. Aber gebe ich ihnen auch die Chance, das aufzudecken, ja, und dann auch an Lösungen zu arbeiten? Wie funktioniert denn die Kommunikation da drin? Auch sowas wie wird denn die Unternehmensstrategie klar kommuniziert? Und was ist denn unser Ziel? Viele Unternehmen haben auch Ansätze, also Beschäftigtenbefragungen oder machen eine Gefährdungsbeurteilung. Aber wie packe ich denn das alles zusammen? Ja, also ich habe eine Befragung im Konzern, ich habe die Gefährdungsbeurteilung auf der anderen Ebene und da zu gucken, wie bekommt man denn diese unterschiedlichen organisationalen Themen auch zusammen unter den Blickwinkel und die Mitbestimmung, ja. Also wo sind denn Betriebsräte hier an der Stelle involviert? Sind sie erst die Beschwerdestelle, wenn mal was nicht funktioniert? Oder sind sie regelmäßig informiert und eingebunden? Haben Sie auch vielleicht eigene Ideen zur Gestaltung? Die haben ja auch oft einen breiteren Blick dann als jetzt so eine einzelne Führungskraft in dem Fachbereich. Und auch so Weiterbildungsthemen oder Entwicklungsmöglichkeiten. Sind denn die Arbeitsplätze so gestaltet, dass die Menschen sich ja immer weiterentwickeln können? Und das haben wir uns halt im Projekt dann in Pilotbereichen genauer angeschaut und haben dann da geguckt, was gibt's schon, was gibt's für andere Möglichkeiten, was sehen die Leute. Aber die Laura war dann umfassender beteiligt an diesen Workshops, die kann da vielleicht nochmal detaillierter das erzählen.
Ja, dann sehr gerne. Ach so, nee, mach gerne, Silvia.
Also ich habe jetzt gerade nochmal auch an ein anderes Projekt gedacht, wo tatsächlich die Betriebsräte oft besser über IT-Projekte Bescheid wussten als die Personalabteilung, weil sie einfach formal über den IT-Ausschuss immer die Infos mitgekriegt haben und die Personalabteilung sagen musste, oh, eigentlich läuft ganz viel, was wir nicht mitkriegen. Deswegen ist es ganz spannend, welche betrieblichen Ansätze ihr entwickelt, durchgeführt habt, Laura.
Ja, sehr gern. Genau. Also ich glaube, grundsätzlich finde ich schon noch mal immer wichtig zu betonen, dass natürlich auch wir, wenn wir, sag ich jetzt mal, Beteiligungsorientierung ins Zentrum stellen etc., dass es auch trotzdem keine, sag ich mal, One-Fits-All-Vorgehensweise gibt, sondern wir auch da genau gucken müssen, jedes Unternehmen, jede Organisation ist in einer gewissen Form natürlich auch anders und deshalb war es für uns auch von der Vorgehensweise erstmal total zentral, eine Art von Status quo zu ermitteln. Also uns einen Überblick über das Thema zu machen, wie ist eigentlich die betriebliche Ausgangssituation zu dem Thema gestrickt? Also gibt es schon eine Art von Sensibilisierung zu dem Thema Beschäftigtenresilienz? Wenn, auf welcher Ebene, welche Akteure sind da drin involviert? Das war, glaube ich, ganz zentral oder ist es auch immer. Also wirklich ein Verfahren oder eine Vorgehensweise auch zu entwickeln, die wirklich die Ausgangssituation ernst nimmt. Und in unserem Fall, auf den ich mich beziehen würde, jetzt war es so, und das ist, glaube ich, auch was ich dann auch generell sagen würde, immer wichtig wäre zu schauen, okay, gibt es eigentlich schon, sage ich jetzt mal, Erkenntnisse oder auch, sage ich mal, Daten, Empirien, auf die wir zugreifen können, auf die wir auch unser Verfahren aufbauen können. Und hier war es total gut, dass es eine Art von eine Mitarbeitendenbefragung gab, quanti wie auch qualitativ, die schon sehr hat tief blicken lassen darüber, wie eigentlich auch Beschäftigte ihre Arbeitsbedingungen, ihre die Arbeitsprozesse wahrnehmen und wo vielleicht auch Problematiken aufgetaucht sind, gerade jetzt auch in so verdichteten Krisenmodi. Und wir haben quasi diese Erkenntnisse zum Ausgangspunkt genommen und sind dann auch tatsächlich reingegangen in zwei Teams, die aufgrund ihrer Arbeitsorganisation oder die Aspekte, die sie bearbeiten, sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Und da war es so, was ja auch Bettina schon gesagt hatte, dass beispielsweise Beschaffungsprobleme und der Abbruch von Lieferketten sehr, sehr stark den Fokus innerhalb der Unternehmen auf Bereiche lenken, wie beispielsweise Einkauf, Disposition und Logistik, die halt einfach sehr stark und auch immer zunehmender unter so einer Art von Rechtfertigungsdruck stehen. Und wir wollten genau dort konkret untersuchen, weil da hat quasi die Befragung gesagt, da macht es auch das sehr lohnenswert reinzugehen, weil es einfach da schon auch, sage ich mal, Problematiken und auch Fragen von Resilienz sehr deutlich hervorgetreten sind, dass es da auch Verbesserungswünsche gibt bei den Beschäftigten, da konkret zu untersuchen. Das war dann unser Ziel, wie eigentlich so eine Eigen- und auch eine Fremdwahrnehmung der betroffenen Bereiche funktioniert und sich aber auch in den letzten Jahren stärker verändert hat. Also ein wichtiger Aspekt war da die Frage, welchen Einfluss eigentlich die eigene Position in der Prozesskette auch auf die Fremdwahrnehmung hat. Also es ging darum, die in den Teams auch sozusagen diese spezifischen Herausforderungen der einzelnen Schritte in der Prozesskette da eine stärkere Sensibilisierung auch zu erreichen und letztlich zu so einer Art gemeinsamen Verständnis darüber zu kommen, wie eigentlich sich Strukturen, aber auch Prozesse, Arbeitsabläufe in diesen, sag ich mal, Konglomerat, in diesen gemeinsamen Prozessen auch verändern müssten, damit es für alle Beteiligten besser ist. Und wir sind
kurz zwischenfragen, weil das habe ich schon auch an anderen Stellen mitgekriegt, war da eher vom Fremdbild her, dass die Bedeutung des eigenen Arbeitsschrittes als wichtiger gesehen wurde, weil es die Vorleistung für eben die darauf folgenden Arbeitsschritte ist. Oder wurde von den anderen eher die Arbeitsleistung der jeweiligen Beschäftigtengruppe unterschätzt?
Ja, gute Frage. Ich würde sagen, vielleicht wahrscheinlich beides. Also ich glaube, erstmal ging es ganz stark darum, auch deutlich zu machen, dass wir hier mit Gruppen oder mit Teams zu tun haben, die maximal stark daran interessiert sind, dass sie ihre Arbeit irgendwie gut leisten, dass sie das Beste geben und gleichzeitig maximal auch gestresst von der Situation sind. Und dass da erstmal darum ging, so ein Bewusstsein zu schaffen, dass alle eigentlich genau diese Erfahrung teilen und dann aber auch nochmal stärker reinzuzoomen, herauszufinden und herauszustellen, wie machen eigentlich Kolleginnen und Kollegen welche Schritte und wieso. Und das hat dann dazu geführt, dass einfach auch die anderen Gruppen und die anderen Teams auch mehr ein Verständnis davon entwickelt haben. Also wirklich eher durch so gemeinsame Diskussionsprozesse auch zu so einem gemeinsamen Verständnis zu kommen. Und wir haben da dann mit sehr spezifischen Fragebögen erstmal zur Eigen- und Fremdwahrnehmung gearbeitet und dann auch nochmal aber abteilungsbezogene Gruppeninterviews geführt, die auch sehr wichtig waren, weil natürlich in diesem gemeinsamen Erzählen und in diesem gemeinsamen Diskutieren ist nicht nur für uns natürlich extrem wertvoll war, Erkenntnisse herauszufinden, sondern auch, weil dieses gemeinsame Diskutieren auch immer das Ziel verfolgt, dass es eine Problemwahrnehmung gibt und einen geteilten Horizont und dass es auch eine Art von Empowerment geben kann über die gemeinsame Situation. Und diese Gruppeninterviews, also die Ergebnisse dieser Befragung und alles wurde ausgewertet. Und dann war es aber total zentral, das, was ich eben gerade meinte, wirklich auch gemeinsam in Diskussion zu gehen und zu gucken, warum arbeiten wie eigentlich Kolleginnen mit welchen Abläufen und was produzieren aber vielleicht auch die Abläufe genau bei anderen Teams. Und dann wirklich und sich genau diese Schnittschnellproblematiken anzugucken und da sehr konkret, und das war dann der letzte Schritt, auch gemeinsame Maßnahmen abzuleiten und die auch wirklich in eine Art von Zeitleiste zu bringen, zu überlegen, okay, was sind denn gute Modi, auch dass es nicht nur bei einem Workshop bleibt, sondern wie kann man eigentlich auch diese Maßnahmen in einer Art von Doing entwickeln. Und auch da war ganz klar natürlich auch nicht nur, ich sag ich mal, jetzt nur die Verantwortlichkeiten innerhalb der Teams sehen, sondern auch ganz klar da unterschiedliche Personen, wie beispielsweise Führungsebene auch mit zu adressieren, was Bettina auch angedeutet hat, ne? Also wie man einfach da auch im Bereich von Führungskräfteentwicklung auch die Themen wie Resilienz platzieren kann. Und das ist jetzt wirklich aber nur ein Ausschnitt gewesen. Also wir haben es selber ein bisschen so, den schwarzen Peter genannt, also dieses Modell des Verfahrens oder der Vorgehensweise, um wirklich mehr an diese Schnittstellenproblematiken ranzukommen und da geteilte Problembewusstseinshorizonte auch zu entwickeln. Ja.
Also spannend fand ich da auch, und das zielt ein bisschen in deine Frage rein, also wie werde ich wahrgenommen, dass in dem Workshop beispielsweise auch sozusagen erkannt wurde von der anderen Abteilung, dass Änderungen, die sie als belastend empfinden oder die zu Problemen in ihrem Bereich führen, gar nicht an dem anderen Team liegen, sondern dass es Entscheidungen sind, die in der Unternehmensstruktur woanders getroffen werden, auch in anderen Abteilungen. Ja, und das aber dazu führt, dass dann Teile umgeplant werden. Und das war so ein Punkt von wegen, also da war die Wahrnehmung an der Stelle zuerst eher negativ. Die sorgen quasi für Stress von außen, weil die jetzt schon wieder irgendwas umplanen und jetzt kommt nicht das wie wir eigentlich, sondern da dann im Nachhinein, okay, also das sind gar nicht die. Jetzt gucken wir nochmal, wir wollen nicht die 5., 6., 7. Excel-Tabelle, die wir uns jetzt da ausdenken, sondern aber wie kommen wir an die Information und haben, um das zu sehen und eigentlich dann auch erkannt, dass die Abteilung ja schon sowas wie so eine Feuerlöschfunktion an vielen Bereichen übernommen hat. Und da hat sich das Bild schon verändert. Und wo sich es ganz konkret verändert hat, waren tatsächlich auch die Menschen im Workshop. Also die kannten sich vorher teilweise gar nicht. Gerade durch die Corona-Pandemie mit weitgehendem Homeoffice und Lockdown, mal die anderen Menschen zu sehen und das Gesicht zu sehen. Das ist natürlich eine andere Form von Wahrnehmung der anderen Abteilung, aber die Menschen zu sehen, das für uns eigentlich was Selbstverständliches, aber das hat stark was gemacht in den Team oder in der Zusammenarbeit zwischen den Teams und hat das Bild der anderen Abteilung verändert.
Jetzt war für mich die Frage aufgekommen, wenn ihr als Forscherin mit so einem Projekt in die Unternehmen reingeht, dann gebt ihr ja einen externen Anstoß für diese Veränderung. Aber das, was ihr beschreibt, also jetzt gerade in Bezug auf diese Schnittstellenproblematik und die Workshops und der Idee, dass die Workshops fortgeführt werden, das klingt ja so, als ob die Unternehmen das auch aus eigener Kraft machen können.
Also grundsätzlich sind wir der Meinung, die Unternehmen können das aus eigener Kraft machen. Es fehlt häufig der Einstieg. Also so dieser Gedanke, niederschwellig mit was anzufangen. Also mal so einen Workshop zu machen. Also so diesen schwarzen Peter oder diese Bestandsaufnahme, wie Laura das genannt hat. Und wir haben jetzt in unserem Methodenset auch verschiedene Tools, die sich an unterschiedliche Ebenen richten. Also zum Beispiel, wie sage ich es meiner Geschäftsführung? Ja, also so, die Unternehmen sind ja auch teilweise in Konzernverbünden organisiert und wo gibt's da Ansatzpunkte? Also brauche ich da eventuell eher so einen Score, eine Zahl irgendwie ab 4 rot. So reagiert. Also, oder wie kann ich das einbinden in meine üblichen Unternehmensprozesse? Also, wo spielt da das Thema Resilienz eine Rolle? Oder, also, gerade in dem Unternehmen mit den Teams, wie es Laura gerade beschrieben hat, ist eine sehr hohe Offenheit für solche Themen da. Es gibt sehr viele Aktivitäten, aber so diese Frage, okay, was jetzt ganz konkret heißt es für die Führungskräfte? Habe ich so eine Checkliste für Führungskräfte, wo die sich mal hinsetzen können und sagen, Okay, wie gehe ich damit um? Und könnte sowas dann zum Beispiel Teil von einer Pflichtschulung für Führungskräfte sein? Also wir haben jetzt sozusagen ein ganzes Set an Ansatzpunkten und da gilt es halt sozusagen auch auszuwählen, an welcher Stelle ist denn, stehe ich jetzt gerade und was brauche ich jetzt gerade? Und eine Vision von uns ist, dass uns da zum Beispiel auch KI hilft. Und das wollen wir jetzt auch im Rahmen von dem Workshop mit unserem Technikpartner erproben. Also wie könnte vielleicht KI als ganz einfaches Einstiegstool helfen, diese ganzen Themen vorzustrukturieren? Also Betriebsrat setzt sich da hin und versucht mal rauszukriegen, wo es geht. Oder ich als einzelne Beschäftigte im Bereich setze mich daran und bekomme dann irgendwie so eine, ja, so eine Orientierung. Sprech mal mit deiner Führungskraft, ob nicht so ein Schnittstellen-Workshop sinnvoll ist. Oder im Zweifel wende dich an den Betriebsrat. Oder tatsächlich dann auch die Anbindung an zum Beispiel das Angebot aus dem Gesundheitsmanagement. Also häufig gibt es ja solche Angebote. Aber dass man so einen relativ einfachen Einstieg hat, um mal zu gucken, was haben wir denn sowieso alles im Unternehmen? So, das ist im Moment noch die Zukunftsvision. Auf der praktischen Ebene sitzen wir jetzt im Moment halt dran, diese unterschiedlichen Workshop-Konzepte, Checklisten, Fragebögen so aufzubereiten, dass sie dann ab nächstem Jahr auch andere Unternehmen zur Verfügung stehen.
Okay, dann also das wäre jetzt so ein bisschen auch meine, vielleicht Richtung meiner letzten Frage, was können denn andere Unternehmen nutzen und mitnehmen? Bettina hat jetzt gerade gesagt, ab nächsten Jahr. Ich weiß nicht, ob du da noch was genauer zu sagen kannst, Laura, was wir zum Beispiel jetzt an Links schon mal mit zu dem Podcast dazustellen können und ab wann es dann noch mehr gibt.
Genau, also wir sind jetzt ja an dem spannenden Punkt, dass wir jetzt versuchen, einfach die Erkenntnisse erstmal in eine Art von praktikabler Handreichung zu gießen. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste und da unterstreiche ich eigentlich nur das, was Bettina auch schon sagte, wirklich Formate zu entwickeln, die wirklich adaptierbar sind, die niedrigschwellig sind, die für unterschiedliche Zielgruppen nutzbar sind. Und da wird es auf jeden Fall spannende Produkte, sage ich mal, geben zum Frühling hin, sage ich mal, wo wir natürlich auch versuchen, das Angebot auch für andere Unternehmen, sage ich mal, ja, schmackhaft zu machen und uns da vielleicht auch als Expertinnen einzuladen, da auch nochmal gerne auch, sage ich jetzt mal, die unterschiedlichen Methoden, den Methodenkoffer auch in der Praxis nochmal anders auszuprobieren. Ich glaube, das ist ja auch einfach genau der Punkt. Es gibt nicht die One-Fits-All-Lösung und auch da eigentlich Prozesse und die Methodiken auch insofern weiterzuentwickeln, sie mit neuen Erfahrungen auch zu füllen, zu speisen. Das hilft natürlich auch für uns einfach in dem Thema weiterzukommen. Und grundsätzlich finde ich aber auch nochmal wichtig bei dem Punkt, dass es natürlich in einer gewissen Form, was auch Bettina meinte, um die Verzahnung ja wirklich auch von individuellen Resilienz, Präventionsmaßnahmen geht, genauso wie um Fragen der Arbeitsorganisation. Und die aber wiederum und die Frage von Arbeitsgestaltung und die Frage von guten Arbeitsbedingungen fällt ja auch nicht vom Himmel. Darum wäre es, glaube ich, auch immer total wichtig, weiterhin in die Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen zu gehen, wie man auch diese Themen, sag ich mal, betriebspolitisch auch angeht und da auch die verzahnt mit Fragen von betrieblicher Mitbestimmung, aber auch von letztlich auch betrieblicher Organisierung, wie das auch inspirierende Themen sein könnten für Fragen von Tarifauseinandersetzungen und letztlich auch gewerkschaftliche Organisierungen.
Also packen wir den Link zur Projekt-Homepage oder zum Projekt in die Shownotes, wie das ja so oft heißt, und sagen für die, die den Podcast in ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monaten hören, es lohnt sich drauf zu gucken, wenn da die Tools und so ein Methodenkasten verfügbar sein wird. Dann danke für den spannenden Ausblick und auf dieses sich nochmal klar darüber machen, wie viel, was sich als Beschäftigte denn in dieser Transformation oder im Wandel tatsächlich beitragen kann und an welchen Stellen im Unternehmen ich da auch Hürden aus dem Weg räumen kann, um selber auch gut arbeiten zu können. Vielen Dank, Bettina. Vielen Dank, Laura.
Ja, danke, dass wir da sein durften.